Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Was wäre die Woche ohne einen Sonntag? Und ich muss euch einfach gratulieren, ihr seid eine tolle Gemeinde. Ich kam hier an nach einer verregneten Fahrt und so ein bisschen verregnet sah es auch bei mir in der Seele aus, aber ich fühle mich jetzt richtig wohl. Thomas hat große Erwartungen, er hat aber auch mal dummes Zeug geredet. Und von daher, habt große Erwartungen, aber wenn der da vorne auch mal dummes Zeug redet, dann ist alles gut. Ja, habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel von euch, wie ihr seid, eure Persönlichkeit, Charaktereigenschaften, eigentlich schon in euch angelegt war, bevor ihr geboren wart? Ich bin ja Kreilsheimer und meine Eltern sitzen da hinten. Also in der Familie Göhner, wir waren ja drei Kinder, Markus, der Letzte, ich in der Mitte, Esther, die Größte. Und ich war eigentlich der, der am meisten nach meiner Mutter ausfiel. Dunkler Typ, meine Mutter war dunkel, war wahrscheinlich auch der Grund, warum mein Papa seine Augen auf sie geworfen hat. Und alle, die noch suchen oder so und nicht genau wissen, wie sie das tun sollen, geht mal, redet mit meinem Papa oder fragt den Markus auch. Der hat es richtig klug gemacht, ne? Der hat andere Leute eingeschaltet, hat gesagt, du, forder mal die Frau auf, ein Zeugnis zu geben. Und dann hat er sie beobachtet und guckt, was da auch geistlich drin steckt. Und er hat eine richtig gute Frau geheiratet. Also ich bin mehr so nach meiner Mutter gekommen, vom Aussehen her. Aber ich habe im Lauf der Jahre meines Lebens etwas festgestellt. Je älter ich werde, und dann laufe ich an einem Spiegel vorbei und gucke da rein, und dann guckt ein Typ zurück, der mehr und mehr wie mein Papa aussieht. Und irgendwie vermute ich, hatte er wahrscheinlich auch irgendwas damit zu tun, dass es mich gibt. Und ja, so ist es. Baby wird geboren. Die erste Frage ist meistens, geht es Ihnen gut? Geht es der Mutter gut? Alles gut gegangen bei der Geburt? Und wenn man es mal sieht, kommt ganz oft dann, Mensch, wie der Papa oder wie die Mama. Und es sind ja Äußerlichkeiten, ne? Aber es ist da, es gibt Familiencharakteristiken und die werden einfach weitervererbt. Es liegt in den Genen, es wird mitgegeben. Aber ganz oft ist es ja nicht nur das Äußerliche, wie man aussieht, sondern auch die Persönlichkeit. Und da wird es dann manches Mal schon ein bisschen kritischer. Ich habe nur gute Sachen geerbt. Meine Eltern sind da, die hören mir zu, ich muss das sagen. Und das ist auch so, das glaube ich wirklich. Ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Elternhaus gehabt und habe es immer noch, bin froh, dass meine Eltern noch leben. Aber ich bin Pastor, habe schon viele Jahre auf dem Buckel und viel mit Menschen zu tun. Und immer wieder treffe ich Leute und die sehen nett aus, so wie ihr. Die lachen mich an, während ich predige, während ich vorne stehe. Aber wenn man dann mitkriegt, was manches Mal so zu Hause los ist oder wenn sie alleine sind, hätte man es nicht vermutet. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es viele, viele Leute gibt, die dann sagen, ja, mein Elternhaus, was ich dort mitgekriegt habe, was ich als Kind erlebt habe in den formativen Jahren, ich krieg's einfach nicht los. Es hängt an mir und das ist der Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Und da ist auch was dran, da stimmt ja was dabei. Aber die Frage ist, muss ich so bleiben, wie ich geworden bin? Was ich durch da meine Gene mitbekommen habe oder was ich auch durch die Kindheitserfahrungen zu Hause erlebt habe. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich wirklich schrecklich missbraucht wurden im Elternhaus. Und solche Leute, wenn die dann heiraten, die haben dann manches Mal sogar die Frage, besteht da vielleicht Gefahr, dass ich das meinen Kindern antue, was mir angetan wurde? Und es lehrt sie einfach das Fürchten. Ich möchte heute Morgen, und ich bin so froh auch über den Lobpreis, über die Lieder, die wir gesungen haben, weil sie im Prinzip genau das unterstreichen, auch was ich heute mitgeben möchte hier in diesem Gottesdienst, dass in Jesus Freiheit da ist. Da gibt's einen Prediger im Alten Testament und da gibt's ein Buch, und ein Kapitel, eine Aussage, die sagt im Prinzip, was viele Menschen denken. Prediger 1, Vers 15. Krummes kann nicht gerade werden. Was nicht da ist, kannst du nicht zählen. Es klingt recht pessimistisch und negativ. Und das steht in der Bibel drin. Gottes Wort. Darf jetzt der Sigmar kommen hier nach Kreisheim und sagen, das stimmt nicht, was da steht? Beim Buch der Prediger muss man ganz einfach wissen, hier ist ein Mann, der schreibt aus der menschlichen Perspektive minus Gott. Und er bringt Gott erst ganz am Ende des Buches ins Spiel. Und das ist, was Menschen denken. Was krumm ist, kann ich gerade werden. Ich bin, wie ich bin. Das liegt in meinen Genen. Das liegt daran, was ich als Kind erfahren habe. Ich möchte jetzt eine Geschichte reinbringen aus dem Alten Testament, die sehr, sehr bekannt ist. Eine spannende Geschichte. Und die uns gerade in diese Fragestellung reinspricht. Und ich lese es mal, ein Anfang ist ja eine lange Geschichte, können wir nicht alles lesen, aber ist sehr bekannt und dann erwähne ich mal so ein paar Dinge auch noch, die wichtig sind. Aber ich lese mal von der Geburt, vom Anfang. 1. Mose 25 von Vers 20. Isaac war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Und Isaac bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Die Kinder stießen sich in ihrem Leib und sie sagte, wenn es so ist, warum trifft mich dies? Sie ging hin, den Herrn zu befragen und der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt war, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob, Fersenhalter, Betrüger. Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitterter Mann, der bei den Zelten blieb. Isaac hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Jakob, eine interessante Lebensgeschichte. Und wenn ihr zugehört habt, jetzt wo ich gelesen habe, da habt ihr gemerkt, da scheint ja manches tatsächlich schon von Geburt an festgelegt gewesen zu sein bei diesem Mann. Die Bibel spricht es klar an. Rebekka wurde schwanger und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Ich kann mir das so ein bisschen bildhaft vorstellen, gibt da immer mehr Filme auch über biblische Gestalten, Jesus-Film. Und jetzt kommt das Leben Davids auch im Fernsehen oder auf Amazon Prime und man kann sich das angucken. Wenn mal jemand irgendwie auf den Gedanken kommt, vielleicht das Leben von Abraham, Isaac und Jakob aufzunehmen, kann ich mir das vorstellen, wie es da anfängt bei der Konzeption im Bauch. Die beiden wachsen heran, Jakob und Esau, und irgendwann wird es da drin zu eng und der Esau stupst den Jakob und sagt, ey Jakob, mach dich nicht so breit, gib mir ein bisschen mehr Platz. Die Nabelschnur hat sich um dein Bein gewickelt, ich krieg fast keine Luft mehr. Und sie stoßen sich und die Rebekka kriegt es mit. Es ist eine komplizierte Schwangerschaft. Und wo es dann so kurz vor die Zeit der Geburt kommt, da drängeln sie sich und jeder der beiden will zuerst rauskommen. Die wussten das ja damals im Alten Testament, Erstgeburt ist sehr, sehr wichtig. Ist bei uns in der Familie auch immer etwas, was ich betonen muss bei meinem Bruder, dass ich der Erstgeborene bin. Esther zählt nicht, Frauen, ja, sind Männer. Und mir ist es wichtig, dass das klar ist, jedem. Und hier sind sie, Esau, Jakob. Und der Esau setzt sich durch, er kommt als Erster raus, aber sie kommen fast in einem Schub. Und Jakob hält sich an der Ferse Esaus fest. Und es muss so beeindruckend gewesen sein, dass die Eltern ihn Fersenhalter genannt haben. Jakob. Während der Schwangerschaft, Rebekka erlebt es als unnatürlich, es ist kompliziert, da geht echt was ab in ihrem Bauch. Es beschäftigt sie so sehr, dass sie zu Gott geht und Gott fragt, was los ist. Und Gott klärt sie auf, Gott weiß Bescheid. Er sagt, zwei Nationen sind in deinem Bauch und sie werden sich scheiden. Und sie werden sich nicht gut vertragen. Und am Ende wird es so sein, dass der Jüngere über dem Älteren steht und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Jakob hat hier was mitgekriegt. Er war ambitioniert, er wollte raus, er wollte Esau überholen und später hat er es ja auch getan, hat ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst, hat den Segen ergattert von seinem Vater, der eigentlich im Esau-Zustand. Wir wissen das alles, er war ambitioniert und Ambitionen zu haben ist eigentlich nichts Schlechtes. Das ist was Neutrales, das kann gut sein, kann schlecht sein. Beim Jakob hat sich's negativ entwickelt, weil er nicht immer wahrheitsgemäß gelebt hat, weil er ein Trickser wurde, ein Betrüger. Und seine Ambition war da, hat ihm Kraft und Antrieb gegeben. Aber da war eben dieses andere. Tatsachen so zurechtzuordnen, dass sie zum eigenen Vorteil dienen. Und der Jakob hat schon ein recht schweres Leben gehabt auch. Es ist die Frage, an was liegt's? Hat er das mitgekriegt als Erbgut? Ich glaube manches, ja. Aber das, was ihn in die Schräglage gebracht hat, zum krummen Typen gemacht hat, ich glaube, das hat er tatsächlich im Elternhaus mitgekriegt. Es war kein harmonisches Elternhaus. Rebekka und Isaac waren auch nicht eins, wie das in der Ehe sein sollte eigentlich. Die waren da, die haben sich nie getrennt, die haben sich nicht scheiden lassen, die haben zusammen gelebt, die haben Kinder gekriegt. Aber sie waren nicht so eins, wie das eigentlich ein Ehepaar sein sollte, auch den Kindern gegenüber. Die Bibel sagt, Isaac hat den Esau favorisiert, weil der Isaac gejagt hat. Er hat dem Papa Steaks mit nach Hause gebracht und der hat er einfach gern gehabt. Und die Rebekka, die neigte eher zum Jakob, weil er zu Hause war, weil er ihr geholfen hat, weil er vielleicht zierlicher war als der behaarte Esau. Und es war nicht nur so, dass man Vorlieben hatte und man hat es aber nicht gezeigt den Kindern gegenüber, sondern es hat sich so ausgespielt, dass man den Vorteil seines Lieblings gesucht hat. Und die Kinder haben das natürlich auch mitgekriegt. Rebekka war dominant, Isaac war eher so ein bisschen zurückgelehnt, er lässt die Sachen sich entwickeln, wie sie sich entwickeln, wird schon gut werden und Rebekka hat die Sache gut im Griff, was das zu Hause angeht und er hat sich da nicht eingemischt, hat es einfach gehen lassen. In der ganzen Geschichte gibt es eigentlich keinen einzigen Indiz, dass der Isaac irgendwie mal positiv einen väterlichen Einfluss ausgeübt hat. Was wir über ihn lernen ist, dass er gern gut gegessen hat. Steak. Und der Esau, das war sein Mann. Ein richtiger Mann, der aufs Feld geht, jagen geht und dann ein gutes Steak mit nach Hause bringt. Da war eine Sache, ein bisschen später, eine kleine Tragödie, wo Isaac, also der Vater von Jakob, seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat. Hat Angst gehabt um sein Leben. Da waren Leute, die haben auf seine Frau ein Auge geworfen. Die waren mächtig, die waren stark. Hätte ihn in Gefahr gebracht, die Familie vielleicht. Und er sagt, ey, sag doch, dass du meine Schwester bist. Und Bibelleser wissen jetzt, das ist auch was, was Isaac vielleicht in seinem Elternhaus gelernt hat. Weil der Abraham hat genau denselben Fehler zweimal in seinem Leben gemacht. Und das sieht man auch wieder, was man vielleicht lernen kann von den Vätern. Was man nicht lernen sollte. Und Jakob kriegt es mit, Esau kriegt es mit und das ist ein gottesfürchtiges Haus. Das ist die erwählte Linie, das sind die Heiligen des Alten Testaments. Und da kriegen Esau und Jakob mit, dass der Papa, der gesegnet ist von Gott, es aber mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt. Und es formt, es gibt ein Vorbild. Rebekka war auch keine Heilige, belauscht ihren Mann, wenn er mit dem Sohn spricht und benutzt dann die Information, um den Liebling des Vaters auf die Seite zu drängen und ihren eigenen Liebling nach vorne zu schieben, den Jakob. Und da geht sie so trickreich vor und geschickt. Und es ist nicht der Jakob, der auf die Idee kommt. Es ist nicht der Jakob, der hier seinen Vater austricksen will. Zuerst einmal, er macht mit, aber es ist die Idee und die Genialität der Mutter. Es ist eine Frau, die ihren eigenen Ehemann austrickst und ihren Sohn dazu anstiftet, seinen Vater zu betrügen. Und was das mit einem Kind macht, solche Eltern zu haben, das könnt ihr euch vorstellen. Das ist die Bibel. Geschichte Jakobs. Der Mann, der ist mit Gepäck ins Leben gegangen. Und er war Jakob, Fersenhalter, schon bei der Geburt und auch später noch. Sein Bruders Erstgeburtsrecht abgeluchst und dann auch noch den Segen geraubt. Ich bin so froh, dass solche Dinge in der Bibel drinstehen. Das sind keine Heiligen, wie wir Menschen uns das eigentlich erdenken würden. Tolle Familie, gibt es ja so Magazine, da stehen Leute manches Mal auf der Straße und verteilen die. Und wenn du die da anguckst, heile Welt, heile Familien, alle strahlen sie. Aber die Familien in der Bibel, das waren Menschen, wie wir sie kennen und wie wir sind. Mit Stärken, aber auch mit Schwächen, mit Fehlern. Und da wurde viel falsch gemacht, da wurde Schuld auf sich geladen, auch an der eigenen Familie. Wie ist es möglich, dass ein Mann wie der, der so aufwächst und sowas mitkriegt im Elternhaus und in seinem Erbgut, wie ist es möglich, dass der Stammvater des Volkes Gottes im Alten Testament wird? Jakob wird Israel. Es ist die Linie Gottes und Gott verwirklicht seine Pläne durch diesen Mann. Gott schafft es. Wie ist das möglich? Da gibt es zwei Dinge, die ich interessant finde in der Bibel. Und das eine ist die Tatsache, dass Gott sich mit keinem anderen Mensch, Jesus mal ausgenommen, so stark identifiziert wie mit Jakob. Wir kennen ja, wie Gott sich oft vorstellt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber dann gibt es auch viele Bibelstellen, wo sich Gott nur mit einem von diesen identifiziert. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. So stellt er sich auch Jakob vor. Gott macht es. Aber es gibt Stellen, wo Gott sich tatsächlich einfach vorstellt, ich bin der Gott Jakobs. Und das über 20 Mal in der Bibel. Mehr als jeder andere Name. Gott identifiziert sich und sagt im Prinzip, ich bin der Gott von krummen Typen, kaputten Leuten. Das bin ich. Ich bin der Gott Abrahams. Ja, das macht Sinn. Der Mann kommt aus einem heidnischen Hintergrund, Götzen angebetet, seine Väter. Aber Gott spricht und Abraham zieht los, folgt Gott, ist gehorsam, hat Glauben, hat auch Fehler, aber er ist doch ein Mensch, der völlig Gott vertraut und ja, mal fällt, aber im Prinzip folgt er Gott treu nach. Isaak, Gott Isaaks, geht auch noch, war zwar kein kräftiger Typ, war ein bisschen blass im Leben so, aber er war okay. Er war übrigens unter diesen Leuten der Einzige, der nur eine Frau hatte. In dem Punkt richtig nach dem Ideal Gottes, wie es Gott vorgestellt hat. Aber selbst der Gott Abrahams, du findest diese Kombination nicht so oft in der Bibel, wie ich bin der Gott Jakobs. Und ich finde es schön. Gott stellt sich vor und sagt, willst du wissen, wer ich bin? Schau dir das Leben Jakobs an. Diesen Typ, diesen kaputten Typ. Sein Gott. Ich bin sein Gott. Gott schämt sich nicht, sich Gott Jakobs zu nennen. Und das Zweite, was mir auffällt und was mir so gefällt, ist, dass Gott es schafft, aus Jakob Israel zu machen. Jakob, der Betrüger, der Trickser, der andere Leute über den Tisch zieht zum eigenen Vorteil. Er wird zu Israel einem Prinzen mit Gott. Ein Prinz ist ein Thronanwärter. Ein Prinz ist der Sohn eines Königs. Und das ist, was Gott aus Jakob gemacht hat. Und es gibt mir Hoffnung, für mich Hoffnung für dich. Vier Prinzipien aus dem Leben Jakobs. Wenn du vielleicht so jemand bist, der ein bisschen zu kämpfen hat im Leben, mit der Vergangenheit, im Elternhaus oder Erlebnissen in der Kindheit, in der Jugend, du wurdest misshandelt und du leidest drunter, du hast zu knabbern, du hast wirklich ein Päckchen zu tragen und niemand leugnet das. Aber ich möchte dich ermutigen heute Morgen, lass dich durch diese Dinge nicht festlegen. Glaub dieser Lüge nicht, dass du bist, was in dein Erbgut reingeschrieben wurde und was dir nicht gefällt und was Erfahrungen mit anderen Menschen aus dir gemacht haben. Ja, das ist da, das ist Wahrheit, das leugnet niemand, das wirkt sich negativ aus, du hast damit zu kämpfen und du kriegst es schwer los. Über Jahre, Jahrzehnte schleppst du dieses Dilemma mit dir. Aber lass dich nicht festlegen. Das ist nicht deine Identität und das muss nicht deine Zukunft bleiben. Dieser Ballast. Gott ist da und Gott kann eine Richtungsänderung einläuten. Er spricht durch sein Wort, er spricht durch Geschwister, er spricht durch den Gottesdienst, durch seinen Geist. Er führt und er lenkt und mit Gott gibt's Hoffnung. Gott kann was ganz Tolles aus ganz kaputten Leuten machen. Wisst ihr das? Schaut euch den Jakob an. Aber es gibt so viele moderne Beispiele auch in unserer Zeit. Das sind Leute, die sind sehr, sehr hilfreich für eine spezielle Gruppe von anderen Menschen, anderen Christen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie selbst so viel Schlechtes erlebt haben und wissen, wie es sich anfühlt und wie das einen Menschen ergreift. Und mit Gottes Hilfe sind sie drüber weggekommen und jetzt sind sie bereit, ein Segen für andere Menschen zu sein. Das ist, was Gott tun kann. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo wir so viel lernen. Internet ist da, du kannst dir alles anhören. Jetzt KI, gib irgendwas ein und diese unsichtbare Hand schreibt dir Dinge auf und du bist erstaunt, was es alles gibt. Wir wissen so viel auch über Psychologie und gerade auch in christlichen Kreisen. Aber was uns eingetrichtert wurde, ist, dass diese Verletzungen oder das, was du geerbt hast, von deinen Vorfahren, dass es so dominant ist, so stark ist, dass du dich damit abfinden musst. Und das stimmt, das ist richtig, da ist was Wahres dran. Aber was vergessen wird, ist, dass es einen Gott gibt, der noch stärker ist. Glaub dieser Lüge nicht, dass du so bist, weil es gibt auch was anderes. Glaub der Lüge Satans nicht. Und es ist mein Privileg, es ist unser Privileg als Gemeinden, das Evangelium zu verkündigen. Und das gehört mit zum Evangelium dazu. Gott kann verändern. Gott vergibt Schuld, aber das ist nur die eine Seite. Gott verändert auch durch seine Gnade und durch seine Kraft. Zweitens, möchte ich auffordern, einen Schluss zu fassen. Gerade wenn du so ein Mensch bist. Ein Bekenntnis zu äußern, zu formulieren. Und zwar so, wie es Jakob getan hat auch. Der Jakob ist in seinem Elternhaus, er wächst auf unter diesem Einfluss, der gut war, da sind schöne Dinge passiert, aber da waren auch eben Dinge, die waren nicht in Ordnung, die haben Jakob geprägt. Aber dann kommt die Zeit, auch veranlasst durch seine Trickserei und eben weil seine Mutter nicht wollte, dass er eine Frau von der Umgebung dort heiratet, sondern vom eigentlichen Zuhause, was ja richtig war. Und sie schicken ihn los und der Vater gibt ihm seinen Segen mit. Und dann steht er das erste Mal so auf eigenen Beinen, dieser Mann, der Jakob. Und in der Nacht, als es dunkel wird und er müde ist Und das alles auf ihn eindringt, Vergangenheit und die ungewisse Zukunft in dieser Nacht, da ist er offen für Gott und Gott begegnet ihm. Und Gott spricht zu ihm und sagt, Jakob, ich will dich führen. Ich werde für dich sorgen, dass du genug zu essen, zu trinken, Kleidung hast. Ich werde dich segnen, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Der Segen Abrahams soll auf dich kommen. Ich will dein Gott sein. Und da am Morgen, als Jakob aufwacht, da fängt Jakob an zu beten und das Gebet ist ein Bekenntnis. Jakob sagt, mein Gott, wenn das tatsächlich so ist, wenn du das tust, wenn du mich führst, wenn du mich versorgst, wenn du mich bewahrst, dann sollst du mein Gott sein. Ist ein bisschen vorsichtig formuliert, ja. Jakob lässt da diese Qualifikationen noch offen. Gott, ja, hast was versprochen. Wenn du es tust, dann sollst du mein Gott sein. Aber er lässt sich auf diesen Gott ein. Im Prinzip ist es ja schon ein Ja. Du sollst mein Gott sein. Und wir haben einen ganz anderen Ausgangspunkt. Wir leben 3000, 4000 Jahre nach Jakob. Gott kam als Mensch auf die Erde. Jesus war da und hat uns gezeigt, die Liebe Gottes. Er starb am Kreuz für uns. Gott hat bewiesen, dass er für uns ist und dass er alles tun wird, was gut für uns ist. Und wenn dieser Gott sagt, ich möchte dein Gott sein, dann sag doch diesem Gott, ja, du bist mein Gott. Gott bekennt sich zu Jakob und sagt, ich bin der Gott Jakobs. Und jetzt ist Jakob da und sagt, ja, du bist mein Gott. Und was für ein Segen, wenn die Entscheidung mal getroffen ist, völlig und ganz in Gottes Hand, verspricht ihm, dass er zurückgeben wird, dass er ihn anbeten wird, dass er ihm den Zehnten geben wird. Jakob verspricht ihm, dass er treu sein wird diesem Gott gegenüber, wenn Gott sein Versprechen erfüllt und ihn führen, bewahren und versorgen wird. Bekenntnis klärt Zugehörigkeit, zeigt Verständnis und demonstriert auch Glauben. Ja, ich bin Jakob, ich komme von Isaac, Rebekka, aber meine Zukunft liegt in deiner Hand, mein Gott. Was passiert dann? Jetzt wird alles gut, ne? Jetzt hat er so sein Leben richtig Gott gegeben. Das ist die Wende. Nee, es geht weiter. Und viele Dinge passieren, die der Jakob sich nicht ausgesucht hätte, die er nicht für sich selber geplant hätte. Negative Dinge. Aber sie passieren. Wir wünschen uns ja manches Mal, und es ist auch berechtigt und Gott tut es auch manches Mal, so spontane Heilung. Ja, körperliche Krankheit, wir beten für Kranke. Und es passiert, Gott tut es manches Mal. Und so wünschen wir uns das auch manches Mal für unsere Seele. Die Verletzungen, die da sind, die Dinge, die falsch liegen und wir wissen das und wir möchten es loswerden und wir kriegen es einfach nicht weg. Verfolgt uns, geht uns einfach nach. Es ist so stark, diese Bindung durch das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und dann wünschen wir uns, dass Gott mit dem Finger schnipst und alles wird gut. Aber leider macht es Gott meistens nicht so. Aber er macht's. Weißt wie? Durch Erfahrungen, durch die er dich führt. Da ändert er dich. Und es ist ein Prozess, es braucht Zeit. Da geht dieser Jakob zu Laban, seinem Onkel, ist sicher vor Esau, hat dort Arbeit, Auskommen, Unterkunft, alles da. Und dann sieht er diese schöne Rahel, verliebt sich, bittet um ihre Hand und Laban sagt, ja, okay, aber 7 Jahre musst du mir dienen. Und ihr kennt die Geschichte, am nächsten Morgen nach der Hochzeitsnacht wacht er auf und es ist die Lea. Der Betrüger wurde betrogen, der andere über den Tisch gezogen hat, der wird selber über den Tisch gezogen. Und jetzt weiß der Jakob mal, wie sich das anfühlt, wenn das einer mit einem tut. Und er lernt was. Also nochmal 7 Jahre. 14 Jahre, mindestens 14 Jahre bei seinem Onkel. Der Onkel wird immer reicher, er nützt den Jakob aus. Und der Jakob muss auch wieder auf Gott vertrauen und schlau sein, clever sein, dass er auch nicht nur für seinen Onkel, sondern auch ein bisschen was für sich am Ende hat. Der Jakob lernt Lektionen durch Erfahrungen, die er bei seinem Onkel Laban macht. Und so verändert ihn Gott. Wenn du betest und du hoffst, dass Gott dich heilt, dass Gott dich verändert, dass er dich rechtschaffen macht, dass er dich wohlgefällig macht vor ihm, aber du fällst immer und immer wieder auf die Nase, gib nicht auf. Hab Geduld. Schau lieber in die Situationen rein, in die Gott dich führt und frag dich, Gott, was möchtest du, dass ich lerne? Auch durch das Negative, was ich erfahre. Und dann braucht man tatsächlich auch Geduld. Der Johnny hatte und hat immer noch einen etwas verkrümmten Rücken, eine Wirbelsäule, leidet da auch manches Mal etwas drunter, Rückenschmerzen. Und da war mal eine Zeit, da wurde ihm dann so ein Korsett verschrieben zum Anziehen. Und das drückt eben, das drückt dich etwas gerade, aber das wird nicht gleich voll angezogen, dass dein Rücken auf einmal gerade ist, sondern du trägst es eine Weile, dann musst du wieder zum Arzt, dann wird es nachjustiert, dann wird es enger gezogen und so wird die Wirbelsäule immer gerader gedrückt und geschoben. Und so ähnlich macht Gott das auch. Es braucht Zeit. Mindestens 14 Jahre bei seinem Onkel Laban und viele bittere Erfahrungen. Und erst dann, wo auch Druck da ist, macht er sich auf nach Hause. Und das war ja eines der Versprechen, die Gott ihm auch gegeben hat. Ich werde dich segnen, ich werde dich versorgen, ich werde dich bewahren und ich werde dich wieder nach Hause bringen. Und die Erfüllung dieser Prophezeiung Gottes auf seinem Leben, die hat gedauert. Viele Jahre. Und dann, als er dort steht, vor der Grenze seiner Heimat, und er ihm bewusst wird, dass er jetzt seinem Bruder begegnen wird, Esau. Und diese Feindschaft war da, hat nichts miteinander zu tun. Er wusste nicht, wie Esau das verarbeitet hat. Und er fängt sich an zu fürchten vor dem, der ja am meisten Grund hat, ihn zu hassen. Was wird geschehen? Und ihr wisst, er war clever, hat seinen Hab und Gut aufgeteilt, dass nicht alles verloren geht, wenn der Esau angreift. Und schickt Geschenke voraus, um ihn zu befriedigen. Und dann zieht er sich zurück alleine an den Fluss. Er fängt an zu beten. Und dort begegnet ihm Gott wieder. Ein Mann ringt mit ihm, kämpft mit diesem Kämpfer. Und was Jakob sagt ist, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, Gott. Jetzt ist der Jakob an dem Punkt, wo er weiß, für sein Heute und für seine Zukunft ist einzig und allein Gott seine Hoffnung. Und er muss sich ganz auf Gott verlassen, dass das, was geschehen ist durch die Vergangenheit, durch seine Fehler, durch seine Schuld, dass sich das jetzt nicht weiter negativ auswirkt und Rache geübt wird, sondern dass es gut wird und dass er nach Hause gehen darf, seinen Vater begraben darf mit seinem Bruder zusammen, was sie dann auch später tun. Jetzt ist er an dem Punkt und dieser Kämpfer, dieser Gott, der mit ihm kämpft, der stellt ihm eine Frage. Er sagt, wer bist du? Ich bin der Gott Jakobs, wer bist du? Und Jakob gibt zu und sagt, ja, Gott, ich bin der Betrüger. Ich bin der Halunke. Ich bin der, der viele Fehler gemacht hat. Das stimmt. Aber jetzt lasse ich dich nicht. Und ich setze meine Hoffnung auf dich. Gib dich selbst nicht auf. Mit Gott gibt's Hoffnung. Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung, ein Mensch zu werden, wie Gott sich dich vorstellt. Wisst ihr was? Da ist dieses Erbgut von seinen Eltern. Das sind die negativen Erfahrungen in seinem Elternhaus bei Jakob. Aber da war von Anfang an auch ein Plan Gottes. Als Rebekka, seine Mutter, kommt und sagt, Gott, warum ist diese schwanger? Jetzt war ich 20 Jahre lang unfruchtbar, jetzt bin ich schwanger und dann geht sowas in meinem Bauch ab, was ich noch nie bei einer anderen Frau gehört habe. Was ist los? Was stimmt mit mir nicht? Und dann sagt Gott, ich habe einen Plan, das sind zwei Kinder in dir. Und der Jüngere, er wird größer sein als der, der zuerst rauskommt. Und der Erstgeborene wird dem Jüngeren dienen. Er wird groß sein. Das ist meine Segenslinie, den ich erwählt habe, um das Heil in die Welt zu bringen. Und der Jakob, der erlebt es. Und das ist das Beispiel für uns. Das ist, was Gott in die Bibel reingeschrieben hat. Das sind Belastungen, die uns mitgegeben werden im Leben, durch unser Erbgut, auch durch Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben. Aber da gibt es einen Gott, der Pläne hat. Und Gottes Pläne sind besser und sie sind stärker. Und wenn wir uns an diesen Gott halten, dann kann er sich auch durchsetzen. Als Gemeinden, lasst uns Hoffnung haben füreinander. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Wenn du sowas mitkriegst in der Gemeinde, jemand öffnet sich mal und spricht Dinge aus, die er normalerweise verbirgt hinter seinem schönen Lächeln und dem Sonntagsgesicht. Und daheim ist doch Tragödie, unten drunter ist doch so viel Depression und kaputtes Wesen. Lasst uns diese Hoffnung weitergeben, einander ermutigen. Gott hat auch Geduld mit dem, der neben dir sitzt. Und das ist Gemeinde, Familie. Wir sind ehrlich miteinander, wir reden miteinander und wir stehen zueinander auch und helfen uns gegenseitig. Ich habe einen abschließenden Gedanken und darf das Lobpreisteam schon gerne nach vorne kommen. Wenn wir Gott verstehen wollen, wie Gott wirklich ist, wo schauen wir da hin? Klar, wir schauen in die Bibel, wir hören uns Zeugnisse von Geschwistern an, aber da gibt es einen Platz in der ganzen Welt, in der ganzen Geschichte, wo Gott am deutlichsten sich zeigt. Und das ist in Jesus. Und jetzt reflektiert einfach mal diese einfache Botschaft heute Morgen mit Jesus im Sinn. Wer war Jesus? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Lies die Evangelien und du findest einige Begebenheiten. Jesus predigt in der Synagoge, so wie ich heute Morgen hier predige. Und dann sieht er eine Frau da hinten und diese Frau, die steht beim Lobpreis nicht gerade, streckt ihre Hände nicht nach oben, sondern sie ist gebückt. Und die Bibel sagt, sie hatte einen Geist, einen Dämon, der sie krank gemacht hat und sie war gebückt für 18 Jahre, konnte sie nicht aufrecht gehen. Was macht Jesus? Er sagt, liebe Frau, liebe Schwester, steh gerade und bete Gott an. Und die Bibel sagt, und sie streckte sich und wurde gerade geheilt. Ein anderes Mal, auch in der Synagoge, da sieht Jesus, und das ist Jesus, er sieht die Leute, wie sie sind und die Not, die sie haben. Und er sieht doch einen Mann, der hat eine verkrüppelte Hand, kann sie nicht bewegen wie die andere. Und Jesus sagt, streck diese verkrüppelte Hand aus und der Mann tut, was Jesus sagt. Und es zeigt mir ein bisschen was. Gott spricht, aber wir müssen es glauben und wir müssen es tun. Und heute Morgen sagt Gott, du bist nicht, was deine Eltern waren und dir mitgegeben haben. Und du bist nicht, was negative Erfahrungen aus dir gemacht haben und die du so viele Jahre mit dir mitgeschleppt hast. Du bist ein Kind Gottes, Prinz mit Gott. Steh auf. Gehe mit einem geraden Schritt aufrecht. Du bist ein Kind Gottes. das, was Jesus getan hat an Kranken, körperlich Kranken, das hat er auch an der Seele getan. Da kommt mir diese eine Begebenheit, da kommt er in der Stadt und da sind hunderte von Leuten da, die Straßen sind voll, alle wollen Jesus sehen. Und zu wem lädt sich Jesus selbst ein, nach Hause zu gehen? Dem kleinen Mann da oben auf dem Baum. Und das war wahrscheinlich der kaputteste Typ in der ganzen Menschenmenge. Der überhaupt kein Schamgefühl hatte. Seine eigenen Leute, sein Volk hat er ausgenommen für die Besatzungsmacht. Hat sich selber bereichert, unrechtmäßig. Ein kaputter, korrupter Beamter. Und Jesus sagt, zu dir möchte ich gern gehen. In dein Zuhause. Denn ich bin ein Gott. Kaputter Typen. Das ist unser Gott. Gott kann. Du hast Belastungen, aber Gott kann. Gott kann aus deinen Stärken Eigenschaften machen, die ihn ehren. Weniger dich, mehr ihn. Und Gott kann aus deinen Beschädigungen, aus deinen Schwachheiten Stärken machen, die für viele zum Segen werden. Während wir ins Gebet gehen und das Lobpreisteam uns leitet, dann tu doch mal das. Sag, nein, ich bin nicht festgelegt. Mein Leben, meine Zukunft ist nicht festgeschrieben durch das, was in der Vergangenheit war. Warum? Weil du mein Gott bist. Und deine Pläne sich verwirklichen in meinem Leben. Und dann sei geduldig. Wenn du heute beim Mittagessen noch nicht gleich eine große Veränderung spürst, sei geduldig. Aber dieser Gott, dem du versprochen hast, dass er dein Gott ist, er wird dich führen, er wird Erfahrungen schenken in dein Leben, die nicht immer angenehm sind, aber die dich verändern und heilen. Und dann werde ein Segen für andere. Lieber Vater, wir danken dir. Du bist so ein guter Gott. Und danke, dass du ein Gott kaputter Typen bist. Und dass es so viele schon erlebt haben, auch in unserer Zeit, dass Veränderung möglich ist, die für unmöglich gehalten wurde. Ich bitte dich, dass du Glauben wirkst und Glauben schenkst. Auch gerade jetzt, bei denen, die es besonders nötig haben. Danke für gute Pläne. Mit jedem von uns. Wir öffnen uns für dich, du guter Gott. Du Schöpfer Himmels und der Erde. Und wir bekennen, du bist unser Gott. Du bist mein Gott. Mein Leben soll Anbetung sein. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.